Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere mit Achim Gerke.
Ach so, hat schon gestartet. Ja, der war schon vorbei, der Countdown. Ja, Tag zusammen. Wir haben heute eine neue Folge von Wilde Wunder und heute geht es um Delfine, um Whale-Watching. Und da bin ich doch ganz froh, dass ich nicht ganz alleine bin, weil ich da mit meinem Wissen doch eher an der Oberfläche kratze. Und ich habe aber das große Glück gehabt, im vorigen Frühling auf Madeira gewesen zu sein. War das grammatikalisch richtig? Keine Ahnung. Und habe da Paula kennengelernt mit meiner Familie. Und sie ist in einer Whale-Watching-Firma bei Lobo Sonda angestellt. Ja, und da haben wir ein paar Touren mitgemacht, haben da Delfine und Wale beobachtet und uns auch verabredet, dass wir in Kontakt bleiben. Und das haben wir jetzt gemacht. Und da freue ich mich doch sehr, dass ich jetzt von deiner Kompetenz und ihr auch von deiner Kompetenz profitieren können. Hallo Paula.
Hallo, grüß dich Achim.
Magst du dich kurz vorstellen, also wo du herkommst und ja, ich meine, du hast ja auch Biologie studiert und wieso du eigentlich auf Madeira gelandet bist?
Also ich komme ursprünglich aus Malta, dort wurde ich auch geboren und habe auch dort gelebt, bis ich 16 war. Dann bin ich nach Wien gezogen, habe dort die Schule fertig gemacht und auch dort studiert. Also dort habe ich meinen Biologie-Bachelor gemacht und meinen Master in Umweltwissenschaften. Beide Kurse waren auch da war viel Fokus auf Meeressysteme. Also eigentlich wollte ich schon immer in der Meeresbiologie arbeiten. Habe aber auch im Labor gearbeitet, habe verschiedene Jobs auch gemacht im Ökotourismus und schließlich bin ich eben auf Whale-Watching gekommen. Und ja, am Anfang war ich mir nicht so sicher, wie das wird, weil wir fahren ja raus in den Lebensraum von Wale und Delfine. Aber ich war froh, dass Lobo Sonda auch so eine verantwortliche Angehensweise hat und habe das dann einfach genossen, mit den Tieren draußen auf See zu arbeiten, mein Wissen mit den Gästen zu teilen. Und ja, und dann bin ich einfach wieder nach meiner Sommersaison als Guide wieder zurückgekommen und seitdem lebe ich. Kurzfassung.
Ja, wir waren halt jetzt im letzten Jahr auch 3 Wochen da und wir hatten das Glück, eine Terrasse zu haben, die praktisch direkt in der Brandung war, also 7 Meter vom Meer entfernt. Und ich kann verstehen, wieso man da bleibt, sag ich mal. Nein, ja, jetzt sind wir schon so ein bisschen ins Thema reingehüpft, dieses verantwortungsvolle Whale-Watching. Wie würdest du denn sagen, wie geht's eigentlich den Walen und Delfinen jetzt global? Das ist natürlich eine sehr große Frage, weil es viele Arten betrifft und natürlich auch viele Regionen auf der Welt. Aber es gibt ja schon sowas wie Walfangkommissionen und verschiedene Staaten, die sich dem Schutz verschrieben haben. Andere, die unter dem Deckmantel der Wissenschaft weiter Walfang betreiben. Es gibt diese Lärmthemen und Fischernetzthemen. Also gibt es da Trends oder mit welchem Gefühl guckst du so auf diese Wal- und Delfinsituation weltweit?
Im Moment eher mit dem traurigen Gefühl. Ich weiß, dass wir haben schon auch im Whale-Watching das Gefühl, dass mehr und mehr Leute, also dass die Aufmerksamkeit auf diese Bedrohungen, du hast eigentlich fast alle aufgelistet, dass da einfach viel mehr Wissen da ist, also dass die Leute das wissen, welche Bedrohungen existieren. Aber das Problem bei Walen und Delfinen ist ja auch, dass das hochmobile Tiere sind, auch hier auf Madeira. Also es gibt Probleme, wo man sagt, okay, diese Probleme existieren auf Madeira. Aber eigentlich sind die Wale und Delfine, die hier kommen, einfach die Bedrohungen im ganzen Atlantik jetzt ausgesetzt. Also die Überfischung im Nordatlantik beeinflusst natürlich die Tiere, die auch hier auf Madeira vorkommen. Also das ist noch Nordatlantik, aber weiter nördlich. Ja. Also ich würde sagen, Überfischung ist ein ganz, ganz großes Problem. Da enden leider auch Delfine öfters als Beifang. Das ist zum Beispiel der Fall bei den Supertrawlern im Nordatlantik. Lärmverschmutzung ist ein ganz großes Problem, was man eigentlich lösen könnte, weil wenn man aufhört, Lärm zu machen, dann ist er weg. Also das ist halt das einzig Gute, kann man so sagen, im Vergleich jetzt mit chemischer Verschmutzung und ist vor allem für Bartenwale, für die Kommunikation zum Beispiel zwischen Blauwale ganz, ganz schlimm. Die verlassen sich auf diese Kommunikation, um eben Artgenossen zu finden. Und das ist dann wiederum für die Population einfach wichtig, das ist für die Reproduktion wichtig. Und dann gibt es auch Probleme auch mit Schiffsverkehr, da kann auch Whale Watching zum Beispiel ein Problem sein, dass wir die Tiere zu sehr lieben und dass da öfters auch Greenwashing entsteht, dass Ökotourismusunternehmen zum Beispiel sagen, okay, wir lieben diese Tiere, aber die passen dann halt bei einer Beobachtung nicht auf und wenn man da nicht aufpasst, dann werden die Tiere halt verletzt, da werden die überbelastet, das kann auch verändern, wie die Tiere diesen Lebensraum dann benutzen. Und auch ein anderes Problem, was über das viele Leute wissen und viele Leute fragen uns auch während den Touren, wie das dann wohl Wale und Delfine beeinflussen könnte, ist der Klimawandel. Der Klimawandel wird halt die Physik der Ozeane sehr beeinflussen und eben auch somit die Beuteverfügbarkeit für viele Arten, vor allem Plankton oder planktivore Fische, das wird dann sich verändern. Bis jetzt kann ich jetzt nicht sagen, dass wir jetzt direkt irgendwelche Veränderungen hier beobachtet haben, aber ich glaube, das wird auch irgendwann weit kommen. Und das sind eben, wie ich schon sagte, globale Bedrohungen, nicht Bedrohungen, die man jetzt, also etwas, was in Amerika ein Problem ist, ist auf Madeira auch ein Problem. Das ist halt die Sache, vor allem bei Großräuber, ozeanische Großräuber so.
Und dann ist es ja, glaube ich, auch so, dass man sagen kann, also vieles von dem, was im Meer geschieht, kennen und wissen wir gar nicht. Also wir kennen viele der Zusammenhänge gar nicht. Das ist an Land eigentlich tatsächlich auch gar nicht so viel anders, weil ich glaube, vieles, was jetzt zum Beispiel an ökologischen Kreisläufen im Boden passiert, wissen wir auch gar nicht. Aber
die sind auch sehr komplex.
Also was es alles für Springschwänze und Milben gibt, die da miteinander irgendwas ausbaldovern. Ich glaube, da wissen wir auch nur was an der Oberfläche. Man denkt immer so bei Überfischung daran, dass dann die primäre Nahrung der Delfine weggefangen wird und die dann weniger haben. Das wird ja auch so sein. Aber es kann ja genauso gut sein, dass an irgendeiner Stelle eines ökologischen Kreislaufes eine Störung entsteht, die wir gar nicht im Blick haben und dann da irgendeine Kettenreaktion in Gang kommt. Ne?
Ganz genau. Wenn man jetzt zum Beispiel an Krill denkt, jetzt zum Beispiel gibt es heute einen Artikel über Krillüberfischung gesehen und etwas gesehen, dass Sea Shepherd da versucht hat, dazwischen zu kommen, zwischen so einem Trawler, das Krill fischt. Ich habe das, um ehrlich zuzugeben, gar nicht gewusst, dass Krill so überfischt wird. Und das ist angeblich für Medikamente, vor allem Medikamente, wo man jetzt Omega-3 kriegen sollte. Und Krill sind ja also erstmal direkt wichtig für größere Bartenwale, vor allem für Blauwale zum Beispiel. Ja, die viele Blauwale gehen ja in kältere Gewässer, um eben dort das Krill zu fressen. Aber Krill ist ja auch die Basis für Nahrung für ganz viele andere Tiere oder zum Beispiel auch atlantische Makrelen. Makrelen werden ja auch wie verrückt gefischt im Atlantik. Und Makrelen werden wirklich von allen möglichen Großräubern gegessen. Ja, die haben kein tolles Leben, die werden von allem gejagt.
Und Makrelen sind ja selber auch Raubfische. Also sind ja selber auch, obwohl die Frage ist, kann man überhaupt von Raubfischen reden? Die meisten fressen ja tierische Nahrung. Also eigentlich macht
es
das jeder.
Es ist halt ein Netzwerk. Also du hast es ja vorher sehr gut beschrieben. Wenn man irgendwas aus dem ökologischen Kreis rausnimmt, was wird dann wohl die Folge sein? Und für Ökologen ist es sehr schwierig zu messen, weil es ist kein... Irgendwann gab es ja diese trophische Pyramide und da hat man halt doch eine Struktur, wo man sehr gut erkennen kann, okay, wenn man diesen Stein jetzt da wegnimmt, dann fällt das hier zusammen. Aber bei einem Netz, eigentlich spricht man mehr von trophischen Netze, da kann man das sehr schwer, diese Konsequenzen da nachvollziehen. Und da sprechen auch Wissenschaftler von etwas, das nennt man Trophic Cascades. Also wenn da ein Glied fehlt, dann wird sich das wie ein Dominoeffekt auf die anderen dann auswirken.
Ja. Ich habe jetzt gerade ein sehr schönes Beispiel gelesen von den Singvögeln. Nur, das hat jetzt gar nichts mit Schäden unbedingt zu tun, aber die Buchen und die Eichen, die haben ja solche Mastjahre, ne, in denen sie viele Bucheckern abwerfen. Und in den Jahren, wo Bucheckern sehr viel vorhanden sind, da geht's den Kleibern ganz gut, die ganz viele Bucheckern fressen und verstecken. Und dann geht's im Folgejahr aber den Grauschnäppern ganz schlecht, weil die keine Bruthöhlen mehr finden, weil es einfach den Kleibern so gut geht, die dann die Bruthöhlen alle besetzen. Also das ist so ein Beispiel für so ein, für so einen Zusammenhang, den man gar nicht so im Kopf hat erstmal. Ne?
Ja, also das ist, und deswegen, das ist sehr spezifisch. Ja, also auch wenn man alleine davon, wenn man zum Beispiel davon spricht, dass zum Beispiel Krill ist sehr nahrhaft, das ist so ein bisschen der Superfood unter dem Zooplankton. Wenn Krill fehlt und vielleicht die Blauwale fangen dann irgendwann an, eine andere Beute vielleicht zu jagen, wer weiß, ja. Also viele Bartenwale sind ziemlich flexibel mit ihren Zooplankton und viele fressen auch Fisch. Ja, also der Seewal zum Beispiel macht das. Ja, also aber auf eine andere Beuteart umzusteigen, heißt auch, dass der Nahrungswert von dieser Beute auch unterschiedlich ist. Und das wiederum beeinflusst jetzt das Nahrungsnetz. Und wenn man sich das jetzt nicht von einem Plankton auf dem Wal, sondern ein Plankton jetzt auf dem Fisch und dann noch ein Fisch und noch ein Fisch dann vorstellt, dann ist der Nahrungswert, der ganz am Ende der Kette ankommt, natürlich dann nicht mehr so hoch. Also auch ganz im molekularen Sinn macht das einen großen Unterschied.
Okay, kommen wir vielleicht mal zur Meereswelt rund um Madeira. Das ist ja, wer es nicht kennt, so man kann von Portugal so ungefähr 800-900 Kilometer, ich glaube sogar über 900 nach Westen fliegen und irgendwo im Atlantik, wenn der Pilot den Weg kennt, dann kann man auf diesem kleinen lustigen Stelzenflughafen in Funchal landen, wenn der Pilot nicht den Weg will.
Stelzenflughafen ist meine richtig gute.
Also der sieht schon sehr schräg aus. Also das ist wirklich, wer es nicht kennt. Also ich glaube, die Piloten brauchen eine extra Bescheinigung, dass sie das können, dass sie diese Stelzen treffen. und
früher war es tatsächlich so, ich weiß nicht, ob es jemand auch so ist, aber ich glaube, manche Piloten sind speziell auf Madeira trainiert. Ja, doch. Also
es steht überall, dass die einen Extraschein brauchen. Also ich meine, man braucht ein Training, sonst darf man da nicht landen. Weil da gibt's halt so Fallwinde und die Landebahn ist zu kurz. Aber egal, es ist halt so ein Fleckchen mitten im Atlantik, will ich nur sagen, und hat vulkanischen Ursprung, glaube ich auch, ne? Und es ist halt unfassbar steil unter Wasser, kann man sagen, ne? Also was macht es eigentlich für Wale und Delfine so besonders?
Also erstens liegt Madeira ziemlich günstig. Also wir liegen eigentlich schon fast in der subtropischen, also gerade an der Grenze. Also das heißt, wir haben Arten, die hierher kommen, grundsätzlich nicht nur jetzt wegen Wale und Delfine, sondern auch in Bezug auf andere Arten haben wir Arten, die von eher gemäßigte Gewässer, dass die zu uns kommen und dann von tropische Gewässer kommen hier auch an. Also die Temperatur, also auch die Wassertemperatur ändert sich jetzt nicht drastisch im Laufe der Saison. Also es ist im Winter Minimum so 18 Grad und im Sommer geht es dann bis zu 22 Grad, 23 Grad manchmal. Und was grundsätzlich bei vulkanischen Inseln oder ozeanischen Inseln mit vulkanischem Ursprung der Fall ist, dass die Gewässer um die Insel herum sehr tief sind. Also meistens können auch Meerestiere den Schutz der Küste auch finden. Das ist im offenen Ozean sind die meisten Tiere ja eher exponiert, vor allem Tiere, die jetzt Kälber, ja, die finden mehr Sicherheit in der Nähe der Küste. Und es kommen auch an vielen ozeanischen Inseln dann auch Strömungen vorbei und vor allem auch diese Tiefseeströmungen, die können dann auch an die Wasseroberfläche durch Upwelling dann an der Küste dann hochkommen und bringen somit halt auch viele Nährstoffe mit. Und hier kriegen wir halt auch den Kanalstrom. Der bringt auch schon ganz viele Nährstoffe. Das heißt, es ist auch ein wunderbarer Jagdplatz und auch ein sicherer Jagdplatz, wie gesagt, im Vergleich zum offenen Ozean. Also es ist so ein bisschen so ein Hotspot. Der offene Ozean ist ja auch voll mit Leben, aber halt auf eine sehr große Fläche verteilt. Und an Orte wie Madeira ist das halt ein bisschen einfacher für die Tiere, dann Schutz und etwas zu essen zu finden.
Und ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau, sind, glaube ich, mehr als 20 Wal- und Delfinarten, ne, die bei euch
26
in der Station 26 sogar, meine Güte. Ja. Willst du sie kurz eben aufzählen? Nein, willst du nicht.
Ich kann sie sogar aufzählen, ja. Aber die Liste ist am Wachsen, also vor allem bei tieftauchenden Arten, die schwierig zu beobachten sind. Schnabelwale, da gibt es noch, glaube ich, ein, zwei Arten, die noch bestätigt werden müssen. Und auch eine Delfinart, die auch sehr selten beobachtet wird. Also viele Hochseearten, ozeanische Arten kommen hierher. Also wie zum Beispiel der Atlantische Fleckendelfin eigentlich. Also der kommt immer im Sommer hier vor. Und das sind zum Beispiel Arten, die manchmal auch in seichten Gewässern vorkommen, aber halt doch diese tiefen Gewässer sehr gern haben.
Mhm. Gibt es denn auch Wale oder Delfine, die das ganze Jahr über da sind, die gar nicht wegziehen? Oder ist das überall so temporär?
Nein, es gibt schon Wale und Delfine, die also Arten, die das ganze Jahr über hier gesichtet werden können. Und es gibt auch Tiere, die hier bleiben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die unbedingt in der Nähe von Madeira bleiben. Von dem, was bis jetzt erforscht wurde, in den letzten 20 Jahren, sagen Wissenschaftler jetzt zum Beispiel von den großen Tümmlern und auch von den Kurzflossen Grindwale oder Pilotwale, die hierher kommen, da werden einige, also im Falle von den Tümmlern sind das residente Tiere, im Falle von den Pilotwalen sind das residente Gruppen. Pilotwalweibchen bleiben ja in sehr stabilen Familiengruppen und kann man da auch von residenten Gruppen dann sprechen. Die bewohnen ein Lebensraumgebiet, also Home Range, das ist eigentlich ein sehr schönes Wort. Und sind ja auch intelligente Tiere, wissen, dass es hier Inselsysteme gibt und dass es halt weiter südlich eben die Kanaren gibt. Also die bewegen sich zwischen Madeira und die Kanarischen Inseln zum Beispiel. Also wir sehen die gleichen Grindwale hier, aber es muss jetzt nicht, also das ganze Jahr über verteilt sind wir immer wieder die gleichen Tiere, aber es muss jetzt nicht sein, dass die jetzt immer hier bleiben. Die gleiche Population sieht man dann auch wieder auf den Kanaren.
Habt ihr auch da schon so Lieblingsindividuen, die ihr kennt? Also ich meine, manche Arten kann man ja leichter auch wieder erkennen als andere an irgendeiner speziellen Zeichnung oder Flossenform.
Ein paar. Also ich habe meinen persönlichen Favorit, den habe ich selber benannt, ist der Pacino. Der hat, das ist ein großer Tümmler, ein älteres Tier, ziemlich zerkratzt, hat auch eine sehr markierte Rückenflosse, sehr einfach zu erkennen und hat auch, deswegen habe ich ihn, also ich habe ihn Pacino genannt, mein persönlicher Favorit. Der hat.
Ist das vom Schauspieler, weil der auch so zerkratzt
aussieht? Nein, es war Al Pacino, also ja, ist schon, aber von Scarface, weil der Pacino hat zwei, also der Delfin, hat zwei Narben am Schnabel und irgendwie habe ich ein Foto geschafft von quasi vom Gesicht vom Delfin und habe ich die Narben gesehen. Pacino. Ich hätte ihm auch Al nennen können. Ich weiß immer noch nicht, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist, weil bei Tümmler ist es ja sehr schwer vom Boot aus zu erkennen. Aber auf jeden Fall sehen wir den Pacino immer wieder. Eine Zeit lang, ich glaube, wir haben ihn dann eineinhalb Jahr oder so, habe ich ihn halt nicht gesehen. Heißt jetzt nicht, dass er nicht auf Madeira war, vielleicht war er im Norden von der Insel. Ja, wir arbeiten ja eher im Südwesten. Manchmal fahren wir ein bisschen mehr östlich, aber die Tiere machen nicht immer unbedingt die Runde. Es kann auch sein, dass die einen Ort bevorzugen für längere Zeit und dann in den Norden ziehen und vielleicht dann kurz mal auf die Kanaren und dann wieder zurück.
Jetzt sind wir schon so ein bisschen bei den Forschungen und damit sind wir ja auch bei einem Teil davon, was ihr bei Lobo Sonda macht, ne? Also ja, was, wie betreibt ihr eigentlich dieses Whale-Watching? Es ist ja nicht nur... Es ist ja nicht nur Beobachten für Touristen, es hat ja auch einen Forschungsanteil, es hat einen Bildungsanteil, es gibt diese neue, ja, ich will es gar nicht Kampagne nennen, vielleicht sagst du besser, was es ist, wo ihr ja auch versucht, irgendwie sämtliche Stakeholder, also alle, die auf der Insel eigentlich mit dem Meer zu tun haben, auch irgendwie mit einzubeziehen und zu schauen, wie kann man da so ein neues Bewusstsein, ich glaube, nicht nur zu diesen Tieren, sondern vielleicht auch irgendwie zum Meeresleben in der Gesamtheit schaffen.
Ja, das hast du auch ganz richtig aufgenommen und ich bin froh, dass wir das auch so kommunizieren konnten. Das ist für uns auch sehr wichtig, dass wir das kommunizieren werden, unsere Touren, weil es ist ja halt auch, also Whale-Watching ist eigentlich eine wunderbare Gelegenheit zu zeigen, wie wunderbar der Ozean ist, wie wichtig diese Tiere sind. Aber wie ich schon vorher erwähnt habe, ist verantwortliches Whale-Watching jetzt nicht immer der Fall überall. Es gibt Orte, wo Whale-Watching nicht gut reguliert wird. Es gibt Orte, wo jede Firma halt einfach mehr ans Geld denkt als an die Tiere. Und wir finden, dass das Whale-Watching, dass mit dieser Aktivität einfach man auch eine Verantwortung hat. Wenn man sowas anbietet, hat man gegenüber den Tieren eine Verantwortung. Und das wollen wir den Gästen auch zeigen. Also auch während der Tour versuchen wir auch unsere Manöver zu erklären, warum wir so die Gruppe so anfahren und nicht so, was das mit den Regulationen hier auf Madeira zu tun hat, warum das so ist, auch wie das unterschiedlich ist mit den Arten, welche Verhaltensweisen die zeigen. Und wir unterstützen auch die Wissenschaft, wir versuchen auch die Zeit auf sie so gut wie möglich zu nutzen. Also wir nehmen wissenschaftliche Daten auf, also wir machen Fotos von den Tieren. Schöne Fotos kommen halt online bei uns für die Gäste und die kann man dann im Blog sehen. Aber natürlich Fotos zum Beispiel von der Rückenflosse, von der Schwanzflosse, von einem Pottwal oder von einem Buckelwal. Manchmal haben wir Glück und haben Buckelwale hier. bei Delfinen ist das ganz wichtig, bei Tümmler zum Beispiel und Pilotwale. So haben die Wissenschaftler eben entdeckt, dass es eben diese residenten Gruppen und residente Tiere gibt. Bei Pottwalen ist es zum Beispiel die Schwanzfluke, auch bei Buckelwalen ist es die Schwanzfluke. Und das ist eine nicht invasive Art, die zu sehen, wie die Tiere verteilt sind über die makronesischen Inseln. Und die Information wird auch zwischen Wissenschaftler hier auf Madeira mit Wissenschaftler auf den Kanaren geteilt. Und so versuchen wir halt auch nicht nur die Wissenschaft, sondern auch den Schutz der Tiere da zu unterstützen. Wir machen auch bei Projekten mit, die jetzt den Einfluss von Whale-Watching auf die Population von Tieren erforscht. Zum Beispiel das Walmuseum hat vor kurzem so ein Projekt gemacht. Also das war eigentlich ein Netzwerk von wissenschaftlichen Instituten, die da mitgemacht haben, und wir haben unsere Daten da auch abgegeben. Also wir versuchen da, wer unsere Daten braucht, bekommt sie. Also da sind wir ganz offen. Und ja, und wir machen auch, unsere Partner sind halt auch das World Cetacean Alliance, und im Moment sind die einzigen oder eine der einzigen, die jetzt ein Zertifikat haben für verantwortliche Whale-Watching-Firmen. Unser Zertifikat haben wir dann so am Anfang der Pandemie bekommen, so Anfang 2020. Und die machen halt auch verschiedene Projekte, unter anderem die Whale Heritage Area. Also das ist eben das neueste Projekt, was ich dann halt auch koordiniere. Und wie du schon sagtest, es gibt viele Stakeholders, viele, die direkt mit Wale und Delfine zu tun haben, zum Beispiel einige Whale-Watching-Firmen wie Lobosonda und auch Wissenschaftler, die jetzt direkt mit Forschungen auf Wale- und Delfinpopulationen hier auch betreiben. Aber das Schöne an dem Ganzen ist halt, also an die Initiative ist eben, dass auch andere Stakeholder mitmachen, die vielleicht sehr wenig zu tun haben mit Wale und Delfine, aber sie wollen da einfach mitmachen und haben vielleicht auch etwas Nützliches da mitzugeben. Zum Beispiel Künstler. Ja, Künstler können zum Beispiel diesen kulturellen Anteil da auch was mitgeben. So ein wunderschönes Kunststück von einem Wal und Delfin, ein Mural zum Beispiel, was wir auch auf Kaleta haben. Wir haben in Kaleta haben ein wunderschönes von einem Pilotwal. Da wissen einfach Leute schon, okay, hier gibt es Wale und Delfine. Und das ist auch schon ein Wissen, was schön ist. Und da gibt es diese bestimmte Art. Und dann sehen sie diese Art dann draußen auf dem Meer. Und das ist einfach auch sehr schön. Und die Initiative soll erstens mal zeigen, dass Madeira ein Ort ist, wo reguliertes Whale-Watching stattfindet, wo es eine gute Beziehung gibt zwischen Madeira und der Local Community und eben die Meereslebewesen, die hier vorkommen. Aber es sollte auch quasi als Tool dienen, dass in Zukunft, wenn wir das einfach alles zu verbessern, also dass zum Beispiel Whale-Watching-Firmen mehr zusammenarbeiten, dass verschiedene Stakeholder, die früher nicht vielleicht zusammengearbeitet haben, weil das einfach nicht dazu gekommen ist, jetzt zusammenarbeiten für den Meeresschutz. Also sollte auch ein bisschen zeigen, dass Umweltschutz auch anders gemacht werden kann, dass mehr Leute involviert werden können.
Kannst du vielleicht kurz nochmal, also das finde ich erstmal super. Du hattest ja zwar damals schon, glaube ich, gesagt, da hatten wir schon drüber gesprochen, dass zwar die anderen Whale-Watching-Firmen nicht zertifiziert sind, aber dass ihr auch mit denen schon zusammenarbeitet und dass die das in einem ganz guten Sinn machen. Das soll jetzt noch ein Stück weiter sich in die Richtung entwickeln, ne? Also dass man sich so ein Regelwerk definiert und sich dran hält, oder was genau sollen an Fehlern denn so vermieden werden?
Mehr die Kommunikation unter den Firmen und auch die Kommunikation zwischen, also wenn wir jetzt von Whale-Watching sprechen, mehr die Kommunikation unter den Whale-Watching-Firmen und auch die Kommunikation zwischen Whale-Watching-Betreibern und eben diese Authorities, die das kontrollieren, ja, dass diese Kommunikation einfach ein bisschen besser fließt. Das ist auf jeden Fall, da kann noch viel gemacht werden und es wird auch dran gearbeitet. Und einfach die Ressourcen, die schon existieren, um Wale und Delfine zu schützen, dass die einfach, dass alles, was da existiert, dass wir das durch andere Systeme, nicht, dass wir die ersetzen, aber dass wir die, jetzt fällt mir nur das englische Wort ein, Komplement, das war das Komplement, ja, dass wir einfach was dazugeben.
Dass man sich ergänzt.
Was es verstärkt. Genau, dass wir es ergänzen. Dankeschön. Och, das ist mir jetzt nicht eingefallen. Es ist den ganzen Tag Englisch reden. Also zum Beispiel, wir wollen ein Education-Programm machen. Das ist einer von den Zielen. Und das sollte helfen, Leute, die jetzt im Whale-Watching zum Beispiel arbeiten möchten, da, dass man das da, das soll ein Ausbildungsprogramm sein. Ja, es existiert schon ein Programm vom EFCN, das ist die Leute, die Whale-Watching hier auf Madeira auch reguliert, und die haben solche Programme schon. Aber wir reden jetzt mit den Whale-Watching-Firmen und mit den Wissenschaftlern und schauen, okay, was fehlt, und was kann man da noch reinbringen? Soll das von uns kommen oder wollen die das reinbringen? Also was nicht ergänzt werden kann von denen, ergänzen dann wir als Stakeholders zusammen. Also durch Kommunikation, durch Dialoge. Und dann mit der Zeit hoffen wir, dass wir dann für alle Probleme, die es dann halt doch hier auf Madeira gibt, in Bezug auf Wale und Delfine, ob das jetzt mit Whale-Watching zu tun hat, mit Fischen, oder mit Plastik. Ja, Plastik ist hier wie überall auch ein Problem für alle Meerestiere, auch für Wale und Delfine. Also, dass wir schon einen guten Grundsatz haben, diese Probleme besser anzugehen. Also, das ist so das große Ziel.
Und jetzt mal ganz praktisch aus Sicht der Wale. Jetzt kommt so ein Finnwal vorbei an Madeira geschwommen. Und dann habt ihr ihn meinetwegen schon gesehen und eure Gäste hatten Glück. Dann könnte es jetzt aber sein, dass ihr sagt, ja, der ist jetzt ein bisschen schon gestresst, oder ich meine, wir haben ihn jetzt hier 10 Minuten beobachtet und er schwimmt weiter, und da unten wartet eigentlich die nächste Whale-Watching-Firma, da irgendwie 2 Dörfer weiter, und dann könnte man mit denen zum Beispiel kommunizieren, bitte lass den Finnwal mal in Ruhe. Oder man hat jagende Pottwale und weiß, die kommen gleich hoch, aber die brauchen die Zeit zum Luftholen, und dann fährt man da halt nicht hin und stört die nicht oder lässt denen erstmal Zeit, oder was heißt es ganz praktisch?
Also es ist unterschiedlich. Also in Kalieta sind wir ja nur 5 Brainwatching-Boote. Das ist, wenn man das jetzt mit anderen Orten auf der Welt vergleicht, sehr, sehr wenig. Und was wir machen ist, wir machen das halt immer unter einander aus. Also wir schauen halt immer, dass nur ein Boot bei der Sichtung ist. Und natürlich die Beobachtungszeit, da gibt es ja eine maximale Beobachtungszeit von den Tieren. Das heißt, die Firmen teilen sich diese Beobachtungszeit dann auf. Und da spielen die Spähers zum Beispiel eine ganz wichtige Rolle. Ein Späher beobachtet die Tiere, beobachtet das natürliche Verhalten der Tiere. Und das heißt, wenn wir ankommen, kann der Späher uns sagen, und schon mal vorher sagen, wie das Verhalten war. Und wenn wir ankommen, sehen wir auch sofort, ob sich dieses Verhalten ändert. Das macht ja einen großen Unterschied. Der Speer kann uns natürlich dann auch sagen, ob diese Tiere schon beobachtet wurden. Alle Boote fahren mehr oder weniger zur gleichen Zeit raus. Also fangen alle Speers mehr oder weniger zur gleichen Zeit an. Also passt das. Und wenn wir natürlich mehrere Sichtungen haben, dann können wir das, also ich spreche jetzt von Kalieta, können wir das untereinander dann auch so teilen. Natürlich im Sommer, wo der Druck größer ist, kann natürlich auch der Andrang auf die Tiere größer sein. Aber wir versuchen das immer sehr zu kontrollieren, wenn wir merken, dass die Tiere gestresst sind. Also zumindest kann ich das auf jeden Fall von uns sagen. Dann merken wir, okay, das lassen wir. Ja. In Funchal ist das ein bisschen schwieriger, weil es gibt 22 Whale-Watching-Boote. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass in Funchal es keine verantwortlichen Firmen gibt. Die tun alle ihr Bestes. Also zum Beispiel für den Whale Heritage Area hatten wir eigentlich vor kurzem ein Whale-Watching-Board-Meeting. Also da müssen alle Stakeholder, die Whale-Watching betreiben, auch mitmachen, wenn sie Teil von der Initiative sein möchten, damit auch ein Dialog zwischen den Firmen stattfindet. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das hatten wir vor kurzem. Und man merkt, in Funchal ist halt das Problem, dass es einfach sonst so viele Whale-Watching-Firmen gibt. Und die kommunizieren mittels Radio miteinander. Und öfters gibt es auch Spähers, die für mehrere Firmen arbeiten. Also können die Spähers die verschiedenen Firmen dann auch, wenn sie auf dem Speer hören, dann auch kontrollieren. Ja, aber das Problem ist halt, es gibt halt sehr viele Boote. Da ist, wie gesagt, im Sommer, wenn da laufend Touristen auf die Boote kommen, ist der Andrang halt sehr groß auf die Tiere. Also das macht einen Unterschied. Aber wie ich schon sagte, die Spears kontrollieren da viel. Und zum Beispiel durch diesen Education Program wäre es schön, wenn wir dann auch ein gutes Ausbildungsprogramm hätten für Spears. Weil es gibt viele Biologen, die sich wirklich auch für Wale und Delfine interessieren oder sie auch von Land aus suchen. Und auch unsere Spears treffen immer wieder Leute, während sie spähen, die halt Fragen für sie haben, ob das jetzt, manchmal sind es Touristen, manchmal sind es Studenten oder einfach irgendwelche Leute, die da vorbeigefahren sind. Und also es ist ein interessanter Job. Es ist vor allem ein Job, der den es schon seit den 40er Jahren gibt, also wo eben die Wale, die Pottwale noch gejagt wurden. Wird aber immer noch nicht auf Madeira als offizieller Job anerkannt. Ja, also, und Speers könnten eigentlich auch zum Schutz der Tiere da einfach sehr viel tun. Die machen auch jetzt schon sehr viel. Also der Wille ist da, aber wenn man dann mehr ein System da reinbringt, könnte es auf jeden Fall besser werden.
Okay, danke Paula. Das dann vielleicht erstmal so zum Thema, wo steht der Walschutz, was gibt es da eigentlich für Handlungsfelder, wie sieht die Meereswelt auf Madeira aus? Und oder hattest du gerade noch was, was du noch nachtragen wolltest?
Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet darüber.
Nein, du bist ja hier, um zu reden. Darum haben wir uns ja zusammengeschaltet. Übrigens auch für euch, wir hören manchmal lustige Nebengeräusche und wir kriegen den Ton auch nicht ganz optimal hin. Wir arbeiten noch an der Technik und auch die Internetverbindung ist nicht immer tippitoppi. Aber ich glaube, es ist gut genug, dass alles verstanden wird und ich versuche, in der Nachbearbeitung alles so gut wie möglich hinzukriegen. Nein, es ist gar nicht schlimm. Es gab so ein paar kleine Aussetzer, aber ich glaube, man versteht trotzdem alles. Das waren so ganz kurze.
Das war Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere. Schön, dass du dabei warst. Abonnier den Podcast, damit du keine Folge verpasst und lass gerne eine Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Du findest Wilde Wunder auf Facebook und Instagram sowie auf wildewunder.eu.